Ja, mir ist heute die Ehre zuteil geworden, dass ich nicht nur durch den Abend leite, sondern auch geblendet werde von den neuen Lichtern. Und ich habe auch einen Input für euch vorbereitet. Und zwar hat mir Wilhelm Busch in letzter Zeit einiges an Gedankengut mit in meinen Kopf reingesprudelt. Und das, was ich bei ihm gelesen, gelernt habe, das spiegelt sich auch heute wieder bei dem, was ich euch sagen möchte. Ich beginne erstmal mit einem Bibeltext aus Matthäus 27, Vers 32 bis 42. Die Kreuzigung, was eigentlich ja auch zu dem Abendmahl heute passt, weil wir genau der Kreuzigung heute Abend gedenken werden. Als sie aber hinaufzogen, trafen sie einen Mann von Kyrene mit dem Namen Simon. Den zwangen sie, dass er sein Kreuz trage. Und als sie an den Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken. Und als er davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los darüber warfen. Und sie saßen und bewachten ihn dort. Und sie brachten über seinem Haupt eine Beschuldigungsschrift an. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann werden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, der eine zur Rechten, der andere zur Linken. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt, denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise aber schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von einem jungen Künstler, der in Paris lebte. Dieser Künstler hatte leider das große Pech, dass er noch nicht sehr berühmt war und dementsprechend lebte er nah am Rande des Existenzminimums. Seine Bilder waren noch in keinen Ausstellungen zu sehen, er hat sie manchmal auf der Straße verkaufen können, aber ja, er hat gerade eben Mühe gehabt, das Wenige, was er zum Leben brauchte, zusammenzubekommen. Und eines Tages, als er wieder mal nicht wusste, wie er seinen Tag verbringen sollte, ob er wohl heute ein Bild verkaufen wird oder nicht, schlenderte er durch die Straßen von Paris und er kam an einer Auktionshalle vorbei. Das, was da drinnen gerade passierte, interessierte ihn, auch wenn er wusste, dass er eigentlich kein Geld dafür hatte. Aber ihn interessierte, was dort verkauft wird. Er ging hinein und hörte der Versteigerung zu. Und als er da ganz hinten in der Ecke stand, da wurde auf einmal ein altes, verspaubtes und beschmutztes Kruzifix zum Verkauf angeboten. Das Interessante war, dass die anwesenden Bieter sich sofort erstmal lustig machten über dieses verschmutzte Ding, was sie da sahen. Und kurz darauf ging es weiter, dass sie natürlich Witze über die antiquierte Glaubensphilosophie machen wollten, die ja eben dieses Kreuz verinnerlichte. Und der junge Mann stand in seiner Ecke und wurde traurig darüber. Und er, der nicht viel Geld hatte, fing an zu bieten. Und da alle das Kreuz eigentlich eher lächerlich fanden und hässlich und dreckig, hat er den Zuschlag bekommen. Als er zu Hause war, fing er an, das Kreuz zu reinigen. Und was glaubt ihr, was passierte? Das Kreuz war aus reinem Gold. Aber er hat es vorher nicht gesehen, er hat nur den Schmutz gesehen. So ähnlich ist das mit der Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten, gewesen. Bis heute wird sie immer wieder mal verspottet. Die Leute machen sich darüber lustig, sie verachten Jesus. Sie verachten das, was die Christen glauben. Aber eigentlich zeigt sich immer wieder, dass auch die Botschaft von Jesus echtes, göttliches Gold ist. Das Evangelium, die Bibel, sie strahlt und leuchtet heute in unserer Zeit wie dieses Kruzifix aus Gold, was vielleicht erstmal gereinigt werden muss. Ich glaube, wenn die Menschen beginnen, den Schmutz und ihre Vorurteile abzuwischen, dann werden sie merken, was hier drin steht. Ich meine, ähnlich ist es natürlich auch mit Jesus selbst. Seine Feinde standen seinerzeit hasserfüllt unter dem Kreuz. Sie wollten ihn verspotten. Aber als er dort am Kreuz hing, kam seine Herrlichkeit, sein Gold zum Vorschein. Und die Feinde konnten gar nichts anderes mehr sagen als, anderen hat er geholfen. So viel zu dieser kurzen Geschichte. was ich ja seit Jahren schon in der FEG in Heidelberg, aber natürlich auch hier im Wiesloch lernen durfte, ist, dass ein Input, eine Predigt, eine Andacht mindestens aus 3 Punkten bestehen sollte. Also habe ich das natürlich bei meiner Vorbereitung auch berücksichtigt, weil ich glaube, das ist wichtig, das ist gut und die Predigten, die ich mit 3 Punkten gehört habe, sind auch immer irgendwie stimmig gewesen. Ich hoffe, dass das heute Abend auch passt. Einfach nochmal den Vers aus Matthäus 27, 41 bis 42. Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten. Und sie sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ich möchte heute zusammen mit euch Jesus im Urteil seiner Feinde betrachten. Der erste Punkt ist, wie schön, was sie von ihm sagen. Die Schriftgelehrten und Ältesten, sie wollten Jesu Hilflosigkeit dort oben am Kreuz verspotten. Sie schreien, anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Aber was da passiert in dem Moment, wenn man darüber nachdenkt, ist, sie haben ungewollt ein Zeugnis für Jesus abgegeben. Und ein Zeugnis, wie es eigentlich besser gar nicht sein kann. Sie haben gesagt, anderen hat er geholfen. Wenn man sich ja mal die 3 Jahre der Tätigkeit Jesu auf der Erde vor Augen führt, dann kann man sagen, dass da eine Überschrift drüber zu stellen ist. Und diese Überschrift ist genau die, die die Feinde des Herrn genau unterm Kreuz sagen. Andern hat er geholfen. Ich habe nachgedacht und für mich war es so, als ob unter diesem Kreuz nochmal viele, viele Menschen zu Wort kamen. Da ist der Mensch, der 38 Jahre krank am Teich Bethesda gelegen hat. Da ist die kanäische Frau, die ja in großer Not um ihre Tochter war. Da sind viele Gichtbrüchige und Aussätzige. Die blutflüssige Frau, die ihr ganzes Geld für die Ärzte ausgegeben hat und dann die Heilung ja durch eine Berührung von Jesu Mantel oder von Jesu Kleid erfahren durfte. Da sind Blindgeborene. Und auch ganz zum Schluss ist dieser Knecht Malchus, dem der Petrus das Ohr abgehauen hat, als er Jesus verteidigen wollte. Und ich denke, das Neue Testament ist voll von Menschen, die Jesus geholfen hatten. Und wir könnten das noch lange so fortsetzen und überlegen, was Jesus anderen Gutes getan hat. Wenn wir all diese Menschen so vor unserem geistigen Auge vorbeiziehen lassen, dann erkennen wir, dass es nicht Leute waren, die jeden Tag vorm Tempel standen, die angesehen waren, sondern es waren eigentlich alles Menschen, mit denen kein Mensch was zu tun haben wollte. Und ja, Menschen, denen keiner helfen konnte und die man wegen ihrem Elend einfach beiseite schob. Man hat sie aus der Gemeinschaft verstoßen, man hat sie an den Rand gestellt und sie sind ja am Wegesrand gesessen und haben gebettelt um ihren Tagesbedarf an Essen und all dem, was sie so brauchen, irgendwie zu bestreiten. Was uns, glaube ich, auch heute noch auffällt, ist, dass die Welt nicht gern an ihre Hilflosigkeit und ihr Elend erinnert wird. Aber genau diese Menschen standen für die Hilflosigkeit und das Elend. Die Welt will ganz gern diese Illusion aufrechterhalten. Es ist doch alles prima, es ist doch wunderschön, es ist schön, es ist nett, wir haben Spaß. Aber dann gibt es eben diese Menschen, die irgendwo an der Seite sind. Das Elend, was man gerne ja, an den Rand rückt und einfach gar nicht in dem direkten Blickfeld haben möchte. Und das, was wir in der Bibel sehen, war, die Menschen damals konnten das gut. Ich glaube, heute können wir das stellenweise noch besser und viel professioneller. Aber Jesus, der ist das Licht und der Helfer, gerade für diese Menschen, die im Abseits standen und auch stehen, für die, die unverstanden sind. Und vielleicht bekommen deswegen auch in unserer Zeit viele Menschen wieder ein ganz neues Ohr für die Botschaft von Jesus. Weil ich glaube, gerade im Moment füllen sich die Ecken wieder mit niedergeschlagenen Menschen, mit Einsamen, mit Elenden. Und wenn ich nur daran denke, in meinem Bekanntenkreis sind einige Menschen, die zurzeit Kurzarbeit leisten, die wissen teilweise nicht, was sie mit dieser anderen Zeit anfangen sollen. Sie sehen nur die Not, vor der sie jetzt stehen, weil das Geld nicht mehr so reicht, wie es eigentlich vorher war. Und sie kommen ganz neu ins Grübeln über ihr Leben, über sich selbst und über das, was sie möglicherweise mit ihrer Zeit einfangen. Aber was wir unterstreichen können, ist, die Feinde Jesu haben recht. Andern hat Jesus immer geholfen. Wie verkehrt ist, das, was sie sagen? Oder wie verkehrt sagen sie es? Von dem Feinden Jesu heißt es im Psalm 2, der im Himmel thront, der lacht, der Herr spottet über sie. Die Feinde Jesu wollen ihn verspotten unter dem Kreuz, aber ungewollt stellen sie ihm ein wunderbares Zeugnis aus. Und trotzdem kann man von dem Feinden Jesu eigentlich nichts Genaueres über ihn erfahren, weder damals noch heute. Aber dieses ungewollte Zeugnis der Feinde Jesu, das ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Wisst ihr, was daran verkehrt ist? Es ist ganz einfach falsch, dass sie die Vergangenheitsform gewählt haben. Sie sagten, anderen hat er geholfen. Als wenn das nun alles zu Ende gewesen wäre. Aber eigentlich muss es heißen, anderen hilft er. Gerade in dem Moment, als Jesus an dem Kreuz hängt, gerade in dem Moment, da muss eigentlich gesagt werden, nun hilft er anderen. Seine größte Tat ist nicht, dass er dem einen oder anderen Elenden da geholfen hat. Nein, seine größte Tat, die hat er an dem Kreuz für uns getan. Er gab sein Leben für uns hin. Seine größte Tat, das Kreuz. Aber es kommt irgendwo doch darauf an, dass wir das Kreuz auch richtig sehen. Für die Feinde Jesu war darin einfach nur das Ende. Schluss, Tod, wir sind ihn los. Dieser Störenfried, dieser Menschenmassenaufwiegler. Sie haben über sein Tun in der Vergangenheitsform geredet. Aber im Glauben sehen wir darin den Höhepunkt von Jesu Taten. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem sehr interessanten, einer interessanten Begebenheit. Und zwar im Jahr 1917 eroberten Bolschewisten den Admiralspalast in Petersburg. Alle Menschen, die dort waren, wurden gefangen gesetzt. Und am nächsten Morgen wurden sie alle im Hof aufgestellt. Und die, die sie gefangen genommen haben, haben gesagt, alle aufstellen, jeder Zehnte wird erschossen. Abzählen. Und die Leute standen da und fingen an zu zählen. Ein junger Mann bekam die Zahl 20. Er wurde leichenblass. In diesem Augenblick fühlte er, wie jemand von hinten an seinem Mantel zog. Er packte ihn, schob ihn beiseite und jemand anders nahm diesen Platz, diese Nummer 20 für ihn ein. Als er sich umdrehte, hat er gesehen, das war der Oberpriester der Admiralskathedrale, ein alter Mann. Und dieser alte Mann, der starb dann für ihn. Er war die Nummer 20, er war einer von den jeweils Zehnten. Ich glaube, dieser junge Mann, der konnte praktisch erleben, wie das ist, wenn einem geholfen wird. Er konnte hinterher sagen, da hat er mir geholfen. In meinem eigenen Leben durfte ich das glücklicherweise auch so erfahren. Mein Leben, für viele, die mich kennen, ist davon geprägt gewesen, dass ich als Sohn eines Missionars groß geworden bin. Das heißt, von frühkindlichen Beinen an christlich sozialisiert aufgewachsen. Ich wusste genau, wie ich mich in Gemeindekreisen zu verhalten habe. Ich wusste genau, wie ich gucken muss, wann ich meinen Kopf heben muss, wann ich den Kopf senken muss. Ich war perfekt angepasst. Was ich aber auch darüber gelernt habe, ist, ein bisschen hinter die Kulissen dieser anderen Christen in der Gemeinde zu schauen, die mir und auch meiner Familie einiges Üble getan haben, was ich eigentlich niemals von Christen erwartet hätte. Und genau in dieser Zeit, ich war so etwa 14, 15 Jahre, da war es wirklich so weit, dass auch mein Vater aus seinem Dienst entlassen wurde, weil aufgrund übler Nachrede es dazu kam, dass er aus der Gemeinde seinerzeit ausgeschlossen wurde. Und für mich ist eine Welt zerbrochen. Diese ganzen Menschen, die ganze Zeit gesagt haben, wir sind Christen, sie haben am Sonntag gesungen, sie haben gebetet, sie haben die ganze Zeit Freundschaft geheuchelt, die sind plötzlich die Feinde von uns gewesen. So habe ich es empfunden. Meine Eltern hatten da zum Glück noch mal ein ganz anderes Empfinden. Aber für mich als junger Mann, als Pubertierender, ist einfach alles, was ich bis dahin gelernt habe, komplett weggeglitten. Ich bin viele Jahre komplett vom Glauben weg gewesen. Ich habe mich zwar meinen Eltern zuliebe stellenweise noch in den Gottesdienst gesetzt. Ich war angepasst. Ich wusste auch da noch, wie ich mich zu verhalten habe. Ich habe die ganze Show weiter mitgemacht. Aber in meinem Herzen war ich so weit weg und ich habe alle, die dort saßen in dem Gottesdienst, einfach nur gehasst, weil sie Christen waren. Ich war auf Abwägen, die ich jetzt gar nicht weiter erläutern will. Aber jeden Abend, wenn ich irgendwie nach Hause kam oder auch nachts, wenn ich sehr, sehr spät nach Hause kam, weil ich mit meinen Freunden um die Ecken gezogen bin, da saß sehr häufig meine Mutter da und sie sagt, ich bete für dich und ich bin froh, dass du wieder zu Hause bist. Wir beten jeden Tag für dich. Ja, in diesem Moment war es so für mich, dass mir ja irgendwann durch diese Gebete meiner Eltern, meiner Familie, einfach klar wurde, was für ein Mist ich in der Zwischenzeit getrieben habe, wie weit ich weg war von Gott, von dem ich doch eigentlich alles wusste. Und ja, mir wurde ganz klar, was für eine Sündenlast zwischenzeitlich wieder auf meinen Schultern lag. Dieser verlorene Zustand ging mir auf. Und irgendwann durfte ich mich einfach daran erinnern, an all das, was ich in der Sonntagsschule, in der Kinderstunde und auch in der Jungscha gelernt habe, dass Jesus an meinen Platz getreten war und er mein Gericht getragen hat. Und das war für mich ein ganz neuer Moment. In Jesaja 53, Vers 5, da steht, doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unser Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und das durfte ich auch dort nochmal ganz neu erleben. Was wir mittlerweile tun können, oder was ich vor allen Dingen tun kann, ist, ich kann mich mit dem Feinden Jesu unter das Kreuz stellen. Und wenn sie rufen, anderen hat er geholfen, dann kann ich rufen, nein, jetzt gerade, jetzt in diesem Moment hilft er anderen und er hat mir geholfen. Und das ist das Größte, was ich erleben durfte, die freimachende Botschaft, die mich, der es komplett beiseite gelegt hat, nochmal neu ergriffen hat. Und ich bin einfach so unendlich dankbar, dass ich wieder auf dem Weg zurückfinden durfte. Umso trauriger ist das, was die sagen, die dort unterm Kreuz stehen. Sie sagen, anderen hat er geholfen und er kann sich selbst nicht helfen. Aber eigentlich könnten sie weitermachen und sagen, anderen hat er geholfen, aber uns hat er nicht geholfen. Und zwar, weil wir seine Hilfe nicht wollten. Wie unendlich traurig ist das. Anderen hat er geholfen, uns nicht. Pardon. Als sie so spottend unter dem Kreuz riefen, dass er nur anderen geholfen hat, da war der Schächer, der mit Jesus am Kreuz hing. Und vielleicht war es so, dass er sein Haupt hob. Und als sie sagte, und als er so sagte, als er die anderen sagen hörte, dass Jesus den anderen nur geholfen hat, da konnte er sagen, nein, mir hat er geholfen. Gerade jetzt hat er mir geholfen. Er hat mir zugesagt, dass ich mit ihm im Paradies sein werde. Oder da ist dieser andere Mann, der unter dem Kreuz steht, der spätere Apostel Johannes. Er guckte dankbar zum Kreuz hoch und sein Herz dachte vielleicht, nein, nicht anderen, mir hast du geholfen, damit mein Leben einen Halt und ein Ziel bekommt. Mir hast du geholfen, mir. Für mich, der ich ja eigentlich dieses Erlösungswerk durch Jesus für mich ganz neu halt erkennen durfte, ist das Traurigste, wenn ich mir vorstelle, wenn man sieht, dass mir zum Beispiel geholfen wird und jemand anders steht daneben und der sieht, mir wird nicht geholfen. Ich habe nichts davon. Der Matthias Di Nunzio, der hat den Weg zu Gott zurückgefunden. Aber der andere steht neben mir. Und das stelle ich mir schrecklich traurig vor. Wenn man andere erzählen hört von der Vergebung ihrer Sünden und selbst bleibt man daneben stehen und die Last ist immer noch auf den Schultern. Man bleibt beladen. Oder wenn man an Menschen, die ja einen Neubeginn mit Jesus gefunden haben, merkt, ja, wie Gott ihnen Frieden in ihr Herz geschenkt hat, wie sie sich wirklich verändert haben. Und man selbst steht daneben und ist friedlos. Ich denke, es gibt so viele Menschen um uns herum, die kennen diese Worte, die wissen, Jesus hat anderen geholfen. Aber leider stehen sie bei den Feinden Jesu und müssen das mit denen zusammen sagen. Erst wer wirklich ausrufen kann, mir hat er geholfen, der kann die Freude, den Frieden und auch die Liebe des Reiches Gottes jetzt schon in seinem Herz erleben. Und das Herz sollte davon übervoll sein, dass es raussprudelt und wir einfach das Bedürfnis haben, anderen zu sagen, was an uns verändert wurde. Und ich glaube, wir müssen uns das stellenweise ganz neu vor Augen halten. Weil gerade wenn man in die Routine eines Christen gekommen ist, wenn man in der Gemeinde funktioniert, wenn man seine Dienste erfüllt, wenn vielleicht so diese erste Liebe raus ist, dann ist es einfach wichtig, sich das nochmal ganz neu vor Augen zu halten. Mir hat er geholfen, mir. Lasst uns wirklich diese Botschaft vom Herrn, ja, die durch das Kreuz einfach nicht aufhört und er, der durch das Kreuz nicht aufgehört hat zu helfen, weitergeben. Lasst uns diese Botschaft durch unser Zeugnis leben und durch unser Zeugnis wachsen. Und ich glaube, die Chance, die haben wir hier mit dieser neuen Gemeinde in Wiesloch im Walldorf, in unserem Freundeskreis, an unserer Arbeitsstelle, in unserem Bekanntenkreis. Lasst uns diese Chance einfach neu ergreifen und lasst unser Herz brennen für Jesus und lasst den anderen sagen, dass er auch ihnen geholfen hat. Amen.